Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön, von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Xarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.
Hello, welcome.
Das war dein Einstieg.
Das war mein Einstieg.
Sebastian meinte gerade zu mir so, ich habe voll den guten Einstieg. Und alle, die vielleicht mal im 7-Eleven waren, wissen, da sagt eine Stimme am Anfang, hello, welcome.
Hello, welcome.
Ja.
Und dann kauft man da geile Sachen ein.
Ja, aber du magst es ja gar nicht so. Also ich wollte immer zum 7-Eleven oder meine Schwester und ich und meine
Ach
Mama
so,
und du.
Ich mag nicht 7-Eleven shoppen.
Ja.
Also 7-Eleven einkaufen, Hammer. Also natürlich, wie man normal einkauft. Flasche Wasser, so einen kalten Kaffee, das
so
ist
ein
schon
Curry,
geil.
Was zum
Aber ich gehe halt nicht in den Supermarkt, um da zu shoppen. Das passiert bei mir ganz selten, wenn ich mal so richtig hungrig bin und in meinem Lieblingssupermarkt Revie gehe. Aber es war mir zu viel, weil jeder 7-Eleven-Besuch waren so 20, 30 Minuten, das ist ein bisschen übertrieben, 10, 15 Minuten shoppen.
Ja, halt so ein bisschen gucken, was man so von TikTok kennt. Bei mir ist halt ganz extrem natürlich gucken, ob es was Veganes gibt, wo es das gibt, ob es in diesem 7-Eleven gibt. Und meine Schwester hatte halt 15.000 irgendwelche Skin- und Haircare-Sachen sich vorher gespeichert und hat dann immer geguckt, gibt's das jetzt hier? Ist schon cool, so in fremden Ländern Supermärkte sich anzuschauen.
Ja, aber ich brauche dafür nicht so lange. Auf jeden Fall im Urlaub gab's, was das betrifft, gab's so ein bisschen Team du und deine Schwester. Und ich und deine Mutter.
Ja, gab's das oft, findest du?
Ja, ich glaube, dass ich in vielen Sachen, ich bin auch so ein bisschen so, ihr seid richtig begeistert zu allem. Und deine Mutter und ich sind so ein bisschen gewesen, manchmal so, ja, also jetzt reicht auch mal.
Mit was denn zum Beispiel? Mit 7-Eleven?
Mit 7-Eleven oder ihr dann am Rumblödeln und deine Mutter und ich gucken uns dann so an und sind so, oh komm.
Ja, also wir haben, also meine Schwester und ich haben voll den gleichen Humor und sind halt auch richtig oft da auf der gleichen Wellenlänge.
Ich bin am Third Wheelen, wenn wir irgendwie zu dritt unterwegs sind.
Ja, heute Abend wird es eine Zeit lang wieder so sein. Ey, wir sind direkt wieder drin. Ich hatte ja voll Angst, dass wir es verlernt haben.
Ich war ein bisschen nervös hier vor der Aufnahme.
Krass. Also jetzt ist es so ungefähr 3 Wochen her, dass wir die letzte Podcast-Folge aufgenommen haben. Und ich bin richtig, richtig froh, dass wir wieder hier sind. Ich habe es voll vermisst auch.
Ja.
Gerade das Aufnehmen einfach, das Quatschen und auch so, ja, euch mitzunehmen, so in den Sachen, die wir erleben. Es ist jetzt so viel passiert in der Zeit irgendwie. Ich habe ja auf Social Media auch viel geteilt, aber so intim, wie man es hier teilen kann und so ins Detail gehen und vielleicht auch über die Gefühle, die man da hat, sprechen, das kann
mal
man halt
bisschen
nur im Podcast.
Bubbeln, bisschen
genau,
erzählen,
bisschen
mal Herz
ja,
quellen lassen.
Herz öffnen und lieb zueinander sein, würde ich einfach mal sagen.
Wahnsinn, ich hätte es schon wieder vergessen. Lass uns lieb zueinander sein.
Du?
Ich?
Nee, das ist ja beides mal du.
Aber wenn ich jetzt du...
Ich? Nee.
Du, ich, etc.
Weißt du, ja was, jetzt wollten wir beide anfangen.
Erzähl.
Ich habe in die Gruppe auch was geschrieben. Wir haben ja so eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns auch so reinschreiben, was wir so im Podcast erzählen wollen, damit wir es eben nicht vergessen. Und ich habe reingeschrieben, dass ich Angst hatte vor dem Urlaub ein bisschen. Und zwar,
okay, ich auch ein bisschen, ja.
Weil ich habe mich extrem gefreut und hatte total die Vorfreude vor allem, was kommt. Wir waren auch schon öfter zu viert im Urlaub. Also wir waren schon mal in Prag zusammen mit meiner Mama, meiner Schwester. Wir waren schon mal am Comer See zusammen. Aber so in so richtig die Ferne mit so einer langen Anreise, mit ganz anderer Kontinent, kompletter Kulturschock und so, das haben wir noch nie gemacht. Und die beiden halt auch noch nie.
Ja, genau, wo Leute noch nie waren und man gar nicht weiß, wie reagieren die drauf.
Ja, auf die Hitze zum Beispiel, da hatte ich Angst, dass meine Mama da total
auf
mit der
Hygiene.
Schwüle. Genau, weil ich da und auch ein Problem mit habe. Und jetzt kommt's nämlich, weil ich war so voll so, oh Gott, hoffentlich gefällt's denen, hoffentlich sind sie nicht voll gestresst, auch vom Reisen, weil wir sind ja nicht nur, das kann man ja auch machen, nach Thailand, dann irgendwie nach Phuket, da in ein schönes Hotel und von dort aus so ein paar Inselreisen machen und ein paar Daytrips und so.
Phuket? So, no, no.
Ja, wir waren nicht in Phuket, aber wir haben schon so ein bisschen Backpacking betrieben, sind an verschiedenen Standorten gewesen und so. Und daher hatte ich so ein bisschen Schiss, wird das überhaupt was, was die zwei halt mögen? Und wird das dann so voll stressig und wir bereiten denen so die stressigsten 2 Wochen Urlaub aller Zeiten?
Ja, man wusste nicht. Wir haben im Vorfeld viel abgeklärt von wegen, wollt ihr mehr so chilliger? Also wollt ihr sowas an einem Ort und von da losziehen? Oder wollt ihr auch so ein bisschen rumkommen? Und dann haben die gesagt, sieht schon alles schön aus, deswegen ein bisschen rumkommen. Aber man weiß es ja nicht.
Ja.
Und als ich einem Kollegen erzählt habe, dass wir an 4 Orten insgesamt waren, war der auch so, gut, dann ganz schön schnell unterwegs.
Ja.
Aber so hat sich's gar nicht angefühlt.
Nee, also das stimmt. Wir waren, glaube das längste war 4 Nächte an einem Ort, sonst 2 oder 3 Nächte. Und das fühlt sich dann am Ende auch nicht so an. Man möchte auch irgendwie weiterkommen. Und dass das bei den beiden auch so war, das fand ich dann richtig schön. Ich habe halt am Anfang relativ schnell gemerkt, dass das nicht so ein Problem ist, dass die beiden irgendwie gestresst sind, sondern dass ich gestresst bin.
Du warst auf jeden Fall die Person, ja, die immer die Uhr im Blick hatte, ne?
Ja.
Also hat schon angefangen am Abflug, 2 Stunden, bis der Flieger geht und wir müssen aber jetzt dringend schon durch die Sicherheitskontrolle.
Ja, ich war halt auch die Organisatorin von allem. Ich habe alles geplant, ich habe auf Booking alles gebucht und dann auch immer in diesem Takt, wenn man dann halt auch im 2-3-Nächte-Takt irgendwo anders schläft, ohne vorher gebucht zu haben, weil das würde ich allen empfehlen, das immer spontan zu machen. Also auch mal, wenn ihr dann irgendwo seid, dann könnt ihr spontan eine Nacht länger bleiben oder halt einen Tag vorher oder maximal 2 Tage vorher den nächsten Ort buchen. Da kriegt ihr die besten Last-Minute-Angebote.
Wir können vielleicht später nochmal kurz so ein Budget, das wir ausgegeben haben, teilen, weil es ist abnormal, Off-Season zu reisen.
Ist richtig gut, Off-Season und so spontan zu reisen. Und genau deswegen ist es schon auch die Position, die am stressigsten ist auf der Reise, so die Organisatorin zu sein. Aber allgemein habe ich halt voll vergessen, dass ich eh so eine kleine Stresserin auf Reisen bin, weil ich im
Nicht
Leben...
Nicht nur auf Reisen, Schatz.
Ja, aber wollte ich gerade sagen, weil ich im Leben allgemein auch von vielen Situationen gestresst bin und das dann auf Reisen halt nicht 100% weggeht. Es gibt
du hast gerne die Kontrolle und weißt gerne, wie sich die Situation unfoldet und auf Reisen ist es ungewiss oft und man muss sich auf anderes verlassen, wo man nicht weiß, funktioniert es so, wie ich es mir vorstelle. Und dann, das hat man schon ein Stück weit gemerkt, dass da immer eine Unruhe in dir ist, aber natürlich musste man sich ein bisschen drauf einstellen. Also am Anfang war es noch so, okay, krass, so ist es jetzt. Und ich war dann auch gestresst davon. Ich dachte mir, jetzt komm, so schnell müssen wir jetzt nicht, entspann dich mal. Aber das ist, wie du darauf reagierst. Und dann mit der Zeit hatte ich das Gefühl, konnten alle ganz gut damit umgehen. Also das war einfach so und wir wussten, die Situation wird jetzt am besten, wenn wir einfach, wenn du siehst, wie die Situationen werden und das für dich rausfinden kannst, wenn du deine Schritte unternehmen kannst und siehst, dass alles in Ordnung wird.
Okay, ich wollte jetzt eher sagen, dass ich nach ein paar Tagen nicht mehr so gestresst war.
Auch.
War ich halt voll so auch übermüdet und von der Reise und so und da musste alles schnell gehen mit der nächsten Buchung vom nächsten Hotel und so.
Und du hast dann noch alles selber gemacht.
Ja, da habe ich irgendwann dann zu dir gesagt, hey, kannst du auch ein paar Sachen übernehmen?
Wir haben nämlich auch ein Streit der Woche-Thema und schon mal als kleiner Teaser dazu. Wir haben nämlich uns überlegt, wann war denn Thema, dass wir uns im Urlaub gestritten haben, weil ich wusste, dass wir irgendwann mal so kleinere Auseinandersetzungen hatten. Und das war, glaube ich, deshalb. Mhm. Das war deshalb, weil du irgendwann so warst, das ist scheiße, dass ich das alles organisieren muss.
Den kompletten Mental Load halt habe.
Genau, genau.
Und ich wusste halt und wollte auch, dass meine Familie da jetzt nicht so viel organisieren muss, weil das ist, also ich habe also das Booking.
Also die waren die Paschas.
Ja, aber dort, das ist...
Also zu Recht auch.
Ja, das war ja auch so geplant. Und ich glaube, das ist auch also vollkommen in Ordnung. Und die, also es war auch so, dass sie voll oft gefragt haben, können wir was helfen? Und ich war so halt nein. Also klar ist es jetzt nicht so gewesen, dass man im 7-Eleven, dass man sich kein eigenes Wasser kaufen konnte oder so. Aber weißt du, so diese Grundpfeiler, wie kommen wir von A nach B, wo schlafen wir dann? So die zwei Sachen waren die einzigen Sachen, die wir halt geplant haben. Und das ist auch okay so, weil wir halt so diese Art von Reisen halt kennen und weil man da auch so ein bisschen die Kniffe zu haben muss oder die App runtergeladen haben muss oder so und auch auf der anderen Seite, wie du sagst, ich mag es ja auch gerne. Also ich habe gerne die Kontrolle über Situationen und mag es auch zu planen und gehe da voll auf und als es dann später so ein bisschen längere Perioden wurden oder ich ausgeschlafener war, wir schon richtig schöne Erlebnisse hatten und so ein bisschen der Druck davon, dass das so ein richtig toller Urlaub werden soll auch, weil ich den ja so organisiert habe und dann so die ersten tollen Sachen passiert sind und ich so dachte, okay, jetzt kann ich durchatmen, es ist ein schöner Urlaub, alle fühlen sich wohl, ich muss jetzt nicht mehr gestresst sein.
Ja, dadurch und auch, wie du gesagt hast, also einfach, du wurdest mit der Zeit dann auch viel, viel entspannter. Mhm. Einmal dadurch, dass du Sachen abgeben konntest und andererseits das alles, ja, als man dann, wir sind in Bangkok angekommen, haben da dann eine Nacht verbracht und den Tag danach sind dann runter in Richtung Inseln gegangen, in Richtung Bukit Koyayai, Koh Lanta und Riley, da waren wir und als wir dann in Koh Yao Yai ankamen, da hat man gemerkt, okay, das ist, und die Unterkunft auch mega schön war.
Ja, die war krass.
War alles ein wenig besser.
Ja, ey, da hatten wir so viel Glück mit den Unterkünften, die waren so schön. Wir haben, also ich habe die besten Deals aller Zeiten gemacht.
Oh mein Gott.
Es war wirklich krass. Teilweise waren die Fotos nicht mal so schön, wie es dann am Ende war. Und also es war wirklich ein sehr, sehr, sehr schöner Urlaub, würde ich sagen.
Ja, mich interessiert voll, wie das unsere Hörerinnen und Hörer sehen mit so Reiseplanung und dann vor Ort so diese ganzen Entscheidungen treffen. Ich weiß gar nicht, um ehrlich zu sein, dadurch, dass ich jetzt nicht geplant habe und nicht so viel machen musste, ich habe vielleicht hier mal und da mal irgendwie einen Transport organisiert, aber für mich ist es so ein Game, weil du kriegst ja immer einen Preis gesagt und dann bin ich immer auf der Suche, was sagt der Nächste? Gibt er mir einen besseren Preis, dann gehe ich wieder zu dem Ersten und dann kriege ich am Ende 100, 200 Baht günstiger. Und mich interessiert, wie ihr das denkt oder wie ihr das seht, ob es für euch stressig ist oder so Entspannung, weil Urlaub stellt man sich ja, manche stellen sich ja Urlaub so vor, irgendwo ankommen, chillen. Und das ist ja beim Backpacken überhaupt nicht so.
Ja.
Ist es Stress? Du bist wahrscheinlich eher Team so, ja, ist schon leicht stressig. Und ich weiß nicht, wie ich mich einordnen soll. Die meiste Zeit ist es relativ easy, aber manchmal ist schon so, oh nee, okay, jetzt noch spontan irgendwie hier und das, dies und das organisieren oder du weißt, die ziehen dich irgendwie übers Ohr.
Über den Tisch.
Ja, was sie übers Ohr ziehen, eine reinhauen oder was?
Nee, gibt's nicht, übers Ohr ziehen, oder?
Weiß nicht, über den Tisch ziehen heißt
ja,
so viel.
Ja, genau.
Ja, solche Sachen.
Ja, also bei mir ist, das ist schon ein bisschen stressig, aber es lohnt sich halt. Dafür, dass man dann so viel gesehen hat und weil es war jetzt auch wieder so und da war dann auch ein bisschen so Erwartungshaltung von mir, dass Koh Lanta zum Beispiel war super schön, aber Koh Yao Yai davor war so richtig so, hat sich angefühlt wie so eine Homebase. Alle haben sich richtig wohl gefühlt, das Hotel war krass schön und dann sind wir in ein Hotel gekommen, wo noch Umbauten so passiert sind, wo die Bar nicht auf hatte und so, von der wir ausgegangen sind, dass sie da war, weil halt noch Low Season ist, wo alles drumherum, alle Strandbars so in Reparaturen waren, den ganzen Tag waren irgendwelche Bauarbeiten überall. Und dann hatte ich auch so voll das Gefühl, jetzt die falsche Entscheidung getroffen zu sein, dass wir da sind, weil das war ja meine Entscheidung. Und trotzdem ist es dann halt auch voll cool zu sagen, okay, wir haben jetzt das mitgenommen. Da hatten wir dann, waren wir in so einem ganz, ganz ethischen Elefanten-Sanctuary, Following Giants heißt es, kann ich sehr ans Herz legen. Wirklich kein Anfassen, kein Füttern, kein Reiten, nur so wirklich von der Ferne die Elefanten beobachten.
Gerettete Elefanten auch, also ja, genau, gerettete. Richtig herzzerreißende Geschichten, wie die aus irgendwelchen Zirkusorganisationen, wo die Hula-Hoop tanzen mussten, rausgeholt wurden. Und dann wurde erzählt, ja, dieser Elefant hat die ersten 2 Monate, als Gäste kamen zu diesem Sanctuary, hat er einfach noch angefangen zu tanzen. Und die waren so, okay, lass es,
du musst nicht mehr tanzen, du darfst einfach sein.
Und dann haben sie aber richtig süß erzählt. Ja, und Elefanten haben wohl ein sehr gutes Gedächtnis und können sich irgendwie 10 Jahre erinnern. Und sie haben, der war noch ein junger Elefant, und sie haben den Wunsch, dass alle ihre Elefanten, wenn die irgendwann mal ihren letzten Atemzug nehmen, dass sie dann diese 10 Jahre
an die schöne Zeit dort sich erinnern. Ja, voll.
Die sie wirklich haben, glaube ich.
Ja, glaube ich auch. Es ist so, dass mir auch eine Person geschrieben hat, und da kam ich auch hin zu dem Gedanken, weil sie machen die Elefanten ja nachts fest, damit sie nicht weglaufen. Ja. Und auch haben die ja nur ein bestimmtes Gebiet haben jeder immer irgendwie zu zweit einen Mahut, also so eine Person, die auf sie aufpasst. Jetzt habe ich mir natürlich währenddessen auch gedacht, ja, wie sinnvoll ist es denn? Wie ethisch ist es denn? Und irgendwie kam ich dann mit der Zeit darauf, es ist halt kein Auswilderungsprogramm, sondern ein Sanctuary, weil diese Tiere können nicht mehr in der Wildnis überleben.
Ja.
Diese Tiere sollen nicht wegrennen, weil, also die haben da halt keine Zäune oder so.
Ja. Denen würde es nicht gut gehen, wenn sie alleine wären. Die könnten alleine nicht überleben.
Weil sie halt an Menschen gewöhnt wurden.
Die sind in Gefangenschaft aufgewachsen.
Genau, und jetzt dürfen sie halt sich so, wie es geht, frei bewegen, aber haben halt Grenzen dadurch, dass sie beschützt werden. Aber ich habe dann auch gedacht, das ist ja auch bei uns so, es gibt ja auch bei uns Sanctuaries, oder wie heißt es so, Gnadenhöfe, wo man eben Hühner, Elefanten, Schweine oder Kühe zum Beispiel rettet aus Massentierhaltung, aber man erwartet ja jetzt nicht, dass sie auf einmal frei im Wald leben dürfen und nicht abends in den Stall müssen, sondern man hofft, dass sie ein schönes Leben haben, mehr Auslauf, nicht mehr in kleinen Käfigen, aber so ein bisschen Grenzen müssen da halt sein, weil Schweine oder Kühe, die halt in der Massentierhaltung waren, können halt nicht auf einmal in unseren Wäldern Deutschlands leben.
Ja,
weißt du, was ich meine? Und so ist es halt auch. Also es sind halt keine wilden Elefanten.
Ja, und da sieht man auch, wie schwierig es ist. Also tut mir voll leid, ne? Aber es ist schon schwierig zu vertrauen auf solche Sachen. Direkt daneben war auch ein Ethical Elephant Sanctuary, also nicht direkt daneben, vielleicht 1 Kilometer oder so down. Und da haben halt Leute die Elefanten angefasst, habe ich aus dem Tuk-Tuk gesehen. Und dass du bist aufgeschmissen, wenn du dich nicht intensiv damit auseinandersetzt. Und gerade solche Sachen würde ich auch richtig, oder hinterfrage ich. Bei dem Sanctuary Following Giants ist so, dass auch sehr offen mit der Vergangenheit umgegangen wurde, nämlich dass die Arbeitselefanten hatten und dann
vor Jahrzehnten
unethical Elephant Farm-mäßig mit Reiten und was auch immer. Und dann kam aber das World Animal Program, Conservation Program, irgend sowas. Und die haben dann gemeinsam auch mit, die haben dann Budget auch reingesteckt und haben dann mit den Leuten dieses Sanctuary transformiert. Und das ist richtig kacke, ne? Aber dadurch, dass da so ein Siegel drauf war, so ein vielleicht Western-Siegel,
bin ich so,
oh ja, super. Ja damit konfrontiere ich mich.
Man hat so Biases.
Man hat Biases, auf jeden Fall.
Ja, und trotzdem hat man ja dann auch einfach gesehen, als man da war, die hatten total die Passion, was die Elefanten angeht, waren alle unglaublich, also wussten so viel über diese Elefanten. Da war auch ein ganz, ganz ungleiches Paar oder eigentlich eine richtig schöne Geschichte, wo ein kleiner Elefant, der irgendwie erst 7 oder so war, auch frisch in das Sanctuary gekommen ist und ein paar Monate vorher ein Weibchen, das schon 3 Elefanten weggenommen bekommen hat, also 3 ihrer Babys. Mhm. Und ganz, ganz traurig war und total depressiv. Und die haben sich total gewundert und fanden es total traurig und dachten sich, wie kann die jemals wieder glücklich werden? Und dann kam dieser kleine Elefant.
Aus einem anderen Sanctuary also von denen, wurde verlegt quasi.
Ja, genau. Und dann haben die sich so gefunden und sind ab jetzt unzertrennlich.
Der wurde adoptiert, ne?
Genau, sozusagen. Ja. Und jetzt laufen die immer nur zu zweit rum und sind mäßig Stiefsohn und Stiefmama. Ja. Und seitdem ist sie wieder glücklich. Also man hat richtig gemerkt einfach, dass sie da eine Passion haben und dass sie versuchen, so gut es geht, das zu machen. Und ich glaube, das ist hier bei Gnadenhöfen auch so. Ja. Da darf man ja teilweise sogar die Tiere auch streicheln, weil die das auch mögen. Das ist bei Elefanten halt nicht so. Und man braucht ja auch solche Touren und das ist auch bei Gnadenhöfen so, dass man das angucken darf und sowas, weil sowas braucht Geld. Man braucht
die
Spenden.
Die essen irgendwie
braucht
5 Tonnen Pflanzen pro Tag.
Ja, genau. Also das war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Meine Mama und meine Schwester haben zum ersten Mal Elefanten gesehen.
Zum ersten Mal wildlebende Affen.
Ja, die Affen auf, die also toll. Riley. Sorry nochmal, also es ist jetzt echt alles spezifisch, aber wenn ihr mal nach Thailand geht, wir sind ganz zufällig auf Riley gelandet. Das ist keine richtige Insel, aber man kommt nur mit dem Boot hin. Deswegen habe ich auch dort was gebucht und dachte, wir können mit dem Auto hinfahren, aber das war dann nicht so. Und diese Insel war so krass, da haben wir Tiere gesehen, sowas haben wir noch nie gesehen. Und das war nicht in so einem wie Nationalpark, wo man so durchgeführt wird, sondern man läuft so am Straßenrand entlang und auf einmal sind da so krasse tropische Vögel, dann so Affen, die wir noch nie gesehen haben, Spinnen und so weiter. Also ganz, ganz, ganz toll.
Ja. Ja, und dann wollten wir ein bisschen über unsere Beziehungsdynamik in so einer Vierergruppe sprechen, in der wir auch, also wir müssen sagen, wir haben die wenigste Zeit irgendwie nicht zu viert verbracht. Und wir haben jetzt nie zu zweit irgendwie einen Ausflug gemacht.
Ja, also wir waren mal mit dem Roller unterwegs.
Ja, genau. Aber das war, also wahrscheinlich in den 12 Tagen, die wir unten waren, vielleicht 2 Mal für 4 Stunden. Und dann halt, wir hatten immer ein eigenes Hotelzimmer.
Mhm.
Und das führt auch dazu, dass man, ja, man ist halt sehr gläsern. Ne? Mhm. Also man wird über 14 Tage oder 12 Tage wird man von anderen gesehen in seiner ganzen Beziehungs, wie man so ist.
Mhm.
Und da man ist natürlich, wir sind natürlich nicht so konfliktsuchend wie sonst vielleicht manchmal. Nicht,
denkst
dass wir
so?
Sonst konfliktsuchend sind, aber natürlich, wenn man mit anderen ist, geht man dem ein bisschen mehr aus dem Weg.
Ja, man reißt sich halt ein bisschen
zusammen.
Man
reißt sich ein bisschen zusammen, man denkt sich so, was
ich bin
machst
jetzt
du gerade,
so.
Aber
genau.
Ich sag's dir jetzt nicht, weil sonst würdest du mich anblaffen und ich würde zurückblaffen.
Und das will ich nicht, gerade.
Das will ich nicht, genau.
Ja.
Halt, stopp!
Jetzt rede ich!
Nein, ich! Der Streit der Woche.
Jetzt mal nochmal zurück zum Anfang sozusagen. Das ist ja schon ein bisschen so eine Conclusion davon, wie sich so unsere Dynamik entwickelt. Wie fandest du denn unsere Stimmung so?
Sehr gut eigentlich. Also zu Beginn sehr vorfreudig und aber auch ein Stück weit angespannt, gerade wegen dem, man weiß nicht, was kommt. Dann so ein wenig in Zeiten gestresst, also individuell, vor allem du wegen der ganzen Planung. Und dann, ja, da war es so ein bisschen, dass ich das Gefühl hatte, dass ich das viel ausgleichen musste, was ich auch gern gemacht habe. Manchmal war es mir aber auch zu viel, sodass ich mir dachte, jetzt komm, enjoy mal. Nicht immer so hastig und...
Ich war dann auch ein bisschen zickig teilweise.
Ja, genau.
Ah ja, da hatten wir, jetzt kommt's mir wieder, da hatten wir so 1-2 Tage, wo du ein bisschen mad warst, weil ich so zickig auf Sachen reagiert habe.
Ja, und nicht enjoyed hast. Ja, ich war so, komm, wir sind im Urlaub.
Ja.
Und dann aber die ganze restliche Zeit, also so ab Tag drei, vier, wo ich dann auch angefangen habe, so ich habe dann die ganzen Transfers übernommen, also so Reisen von einem Ort zum anderen zu organisieren. Und da hat man gemerkt, dass das sehr gut tut, dass das nicht nur auf deinen Schultern liegt und dass du dann auch ein bisschen entspannter bist und einfach die ganze Dynamik hat davon profitiert und dann bis zum Ende eigentlich super. Ja, Rückreise war natürlich auch wieder lang und Flugzeug, Ewigkeiten, aber super. Und du?
Ja, lieb, dass du fragst. Jetzt wirklich. Nee, ich fand's auch alles eigentlich ganz gut. Ich war am Anfang ein bisschen quengelig. Ich bin auch mit meiner Periode gereist am Anfang. Stimmt. Und war so ein bisschen so, dass ich Aufmerksamkeit von dir möchte. Ist auch die Frage, findest du hättest dieses, dass du auch Teil der Planung übernimmst, schon früher anfangen sollen? Oder so?
Ja, das
findest
ist
du,
schwierig.
Ich muss aktiv nach Hilfe fragen.
Also ja, hätte ich sollen. Ist aber schwierig, da manchmal einen Fuß reinzubekommen. Mhm. Weil, also das ist ja nicht einfach so entstanden. Also, oder es ist einfach so entstanden, so natürlich so entstanden, dass wir uns gemeinsam überlegt haben, natürlich alle zusammen, was wollen wir sehen und wie wollen wir das machen. Und du hattest einfach am meisten Zeit reingesteckt und auch reinstecken wollen. Und dann ist wieder dieses Thema, dass du gerne halt auch die Kontrolle über Sachen hast. Und ich weiß gar nicht, ob, wenn ich das früher schon angesprochen hätte, ob du dann nicht davon gestresst gewesen wärst, dass du das nicht selber machen kannst. Weißt du, wie ich meine? Also es war gut, dass es quasi aus einer Belastung heraus entstanden ist. Also aus einem Wunsch von dir danach, dass ich das dir nicht aufgedrängt habe, sondern aber das hätte auch schon früher entstehen können. Beispielsweise hätte ich schon die Flüge, uns für die Flüge nach Phuket zum Beispiel einchecken können.
Ja, ich war halt immer für alles dann verantwortlich mäßig und dann wurde auch verantwortlich gemacht, wenn irgendwas nicht richtig lief.
Ja.
Also zum Beispiel waren wir auf dem Hinflug nicht so nebeneinander, sondern über den Gang. Und dann war es auch so ein bisschen so, ja, das hättest du auch anders regeln können, wenn wir uns vorher eingecheckt hätten und so. Und dann war es so ein bisschen angepisste Stimmung und dann dachte ich so, ja, weißt du, an was soll ich noch alles denken?
Ja, check ich. Und dann trifft es halt auch danach, dass du bist dann so, ja, aber ich habe das ja organisiert und ich meinte es gar nicht so böse, aber bei dir kam das so an, als wäre das jetzt ein riesengroßer Kritikpunkt.
Ja, ich habe mich dann so richtig schlecht gefühlt.
Ja, genau.
Und dachte so, ja, gut,
habe
ich voll was falsch
gemacht. Und
das verstehe
ich auch, dass es bei dir so ankommt, ne? Ja.
Ja, und sonst ist es auf jeden Fall so, dass man, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Leuten ist, die hier zuhören, dass man natürlich in der Gruppe einfach versucht, sich so ein bisschen zusammenzureißen und jetzt nicht da voll in die Zickereien zu gehen. Ich glaube, sonst, wenn wir reisen, haben wir auch also nie so richtige Riesenstreits, also oder große Diskussionen oder so, meistens nicht, sondern wenn dann halt so kleine Stressdiskussionen und Zickereien so im Alltag, wenn man gerade in einer Situation ist, wo irgendwie jemand belastet ist und man dann das kurz am anderen rauslässt oder so. Und das versucht man natürlich in der Gruppe jetzt nicht so zu machen.
Ja, einfach. Also dauerhaft sind wir in der Situation gewesen, wo wir uns gefragt haben, wollen wir jetzt essen gehen oder wollen wir erst eine Massage machen? Wollen wir schon zum Strand fahren oder wollen wir noch ein bisschen hier chillen? Und dann passiert es natürlich, dass man unterschiedliche Vorstellungen jetzt hat, was man als nächstes macht. Und wir sind dann Leute, also wir diskutieren das dann aus. Und ich glaube, für uns selbst ist es gar nicht so ein Stress, sondern für uns gehört es einfach dazu, dass wir uns dann darüber austauschen und dann vielleicht auch ein bisschen energischer mal miteinander reden, so von wegen, hey, ich will nicht immer direkt losziehen, wenn wir irgendwo ankommen, ich will auch mal chillen, wieso willst du nicht chillen, so mäßig. Und das dann, also das ist für uns okay, und aber auf man fragt sich dann, wenn man in der Gruppe ist, so kommt es vielleicht stressig rüber?
Ist
es für die belastend? Denken die dann, oh nee, was denn hier für eine Dynamik?
Ja, ich finde, es ist total spannend, man fühlt sich so beobachtet, bisschen von außen, und sieht sich dadurch auch mehr von außen und judgt sich dann selber so ein bisschen, so, warum war ich jetzt gerade so kurz so zickig?
Ja, ist eigentlich ganz interessant, ne? So, so ein Spiegel.
Ja, so ein bisschen so ein Spiegel, weil man so sich von außen versucht wahrzunehmen, um zu sehen oder zu fühlen, so wie ist das gerade für die anderen. Und dadurch sieht man so, das ist jetzt eigentlich vielleicht gerade unnötig, darüber sich zu zicken. Ha. Aber vielleicht würden die zwei auch was ganz anderes sagen. Vielleicht würden die zwei auch sagen, dass wir voll anstrengend waren oder so, aber ich glaube nicht.
Nee, hätten die gesagt. Und ja, genau, also das ist das Interessante dabei, dass wir dann auch teilweise, also keine Ahnung, ich bin gar kein Fan davon, in der Gruppe, man hat es ja auch unter Freunden, dauerhaft so Friede, Freude, Eierkuchen zu machen, sondern dass man auch das zulässt, einfach ganz normal über Sachen zu sprechen. Und das haben wir dann auch teilweise gemacht. Und ich hatte das Gefühl, gut, für die war das jetzt nicht die angenehmste Situation für deine Mutter und deine Schwester, aber es war auch nicht die unangenehmste. Also und manchmal muss das auch einfach so ein bisschen raus. Schwierig ist es dann nur, wenn es nicht geklärt wird. Also wenn es so ein bisschen dann im Raum danach steht
und
noch
dann
steht.
Die Energie off ist, so, das ist, ja, das ist aber auch, also bei uns vielleicht ein, zweimal passiert, aber dann auch einmal bei meiner Schwester und meiner Mama.
Genau.
Die hatten auch einmal ein Thema miteinander, was ja auch voll normal ist, wenn man da zwei Wochen nach Ewigkeiten mal wieder mit seiner Mutter zwei Wochen auf einem Zimmer da die ganze Zeit
auf
chillt.
Auf einem Zimmer, ne?
Also, ja, also meine Schwester oder auch meine Mutter mit seinem Kind, also das ist halt auch konfrontativ, auch mit uns die ganze Zeit zusammen zu sein, wenn man normalerweise alleine wohnt. Und das ist auch voll normal, dass da Reibung entsteht. Was ich auch voll spannend fand, war allgemein, dass natürlich die Dynamik beim Reisen anders war bei uns, als wenn wir zu zweit sind. Da haben wir auch kurz drüber geredet, dass wir diese Zeit zu zweit dann immer anders genutzt haben, als wenn wir jetzt wirklich allgemein zu zweit reisen würden. Weil wir waren ja, wie du vorhin gesagt hast, die ganze Zeit eigentlich am Socializen, weil wir waren ja immer in der Gruppe, außer wenn wir mal kurz eine halbe Stunde Mittagspause gemacht haben oder abends dann ins Bett gegangen sind. Und in der halben Stunde Mittagspause oder abends, als man ins Bett gegangen ist, hat man dann nicht jetzt irgendwie voll die deepen Gespräche zu zweit geführt, weil man das ja den ganzen Tag hatte man ja irgendwie mit Menschen zu tun, sondern ist oft ans Handy gegangen.
Ja.
Weil man irgendwie abschalten musste oder hat einen Nap gemacht oder einfach mal Ruhe gewollt. Und dadurch kam es aber auch nicht so zustande, dass wir sonst, wie wir sonst so sind, halt so voll die krasse Connection-Ebene von uns beiden hatten, sondern, also natürlich, wir hatten eine richtig schöne Zeit und es war voll toll, aber mit der Familie reisen ist nochmal was anderes als zu zweit.
Es gab romantische Momente, aber jetzt nicht so dieses Couple-Vacation.
Ja.
Das war kein Couple-Vacation, es war eine Family-Vacation. Und wir waren als Couple da und es war sehr schön. Und aber natürlich ist es eine andere Liga.
Voll. Ich will jetzt nicht sagen, ich will es eigentlich nicht sagen, weil meine Schwester hatte ihren Freund nicht dabei und die hat den wirklich vermisst. Aber ich habe dich manchmal auch ein bisschen vermisst.
Ja, okay. In was für Situationen?
Ja, halt so, wenn mir dann so aufgefallen ist, dass wir halt nicht so viel in Verbundenheit sind.
So, wenn du diese Momente... Ja, also ich kann mir vorstellen, oder manchmal habe ich bei mir was anders benannt in meinem Kopf, aber schon so ein bisschen wie vermissen, dass wir halt nicht die Sachen machen konnten, die wir normalerweise machen würden. Also wir waren halt immer zu viert und die beiden waren nicht so sicher mit Rollerfahren oder so. Dadurch sind wir sehr, super wenig Roller gefahren. Und das zum Beispiel finden wir immer richtig Hammer. Einfach zu zweit morgens Roller ausleihen, ganzen Tag rumfahren, mal hier stoppen, mal da stoppen, mal da stoppen. Und da fühlt man sich frei, fühlt man sich richtig wohl, auch zusammen. Und das gab's weniger. Das habe ich schon auch vermisst.
Ja, oder wenn wir dann mal irgendwo zu zweit waren, dachte ich so, oh Mann, ich kann es jetzt gerade auch gar nicht 100% genießen, weil ich will auch nicht, dass wir jetzt den halben Tag hier zu zweit irgendwo sind, sondern ich will auch schnell wieder zu meiner Familie und dadurch habe ich dann so ein bisschen gerusht und dachte mir so, wenn wir zu zweit wären, dann würde man halt nicht so dadurch rushen, sondern so richtig sich in dem Moment baden irgendwie, da gerade zu zweit zu sein. Aber damit will ich auf jeden Fall nicht sagen, dass, also ich fand es richtig, richtig schön und würde das gar nicht anders machen wollen. Aber ich finde das ganz, ganz spannend. Ich weiß nicht, vielleicht können wir darüber auch die Umfrage machen, ob man das Gefühl kennt, den anderen zu vermissen, obwohl die Person bei einem ist. Also so dieses vermissen auf einer anderen Ebene, nicht physisch vermissen, sondern so zum Beispiel, wenn man manchmal eine Woche hatte, wo man viel aneinander vorbeigelebt hat, wo man nicht so viel miteinander Zeit verbracht hat, sondern zwar im gleichen Haus wohnt, aber man hat viele Verabredungen mit anderen Leuten, man hat viel auf der Arbeit zu tun, man geht seinen Hobbys nach und dann denkt man so an den anderen oder sieht den anderen am Schreibtisch sitzen und vermisst die Person, obwohl die Person ja da sitzt. Und dieses auf einer emotionalen Ebene vermissen, auf einer Verbundenheitsebene, auf einer Intimitätsebene, das finde ich voll das krasse Gefühl. Kennst du das?
Also nicht so intensiv wie du. Aber klar, erlebe ich Momente, jetzt auch im Urlaub, erlebe ich Momente, in denen ich mir denke, da könnten wir jetzt irgendwie intensiver miteinander sein. Also ja, kenne ich schon. Ich hatte aber auch eine Idee für eine Umfrage, und zwar, wie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer damit umgehen, mit dieser Situation im Urlaub mit anderen zu sein. Oder, also eigentlich nicht Urlaub, sondern Streit oder Konflikte in Gruppen. Wie trägt man das aus? Schluckt man das runter und bespricht später? Schluckt man es runter und es ist vergessen, weil eigentlich ist es gar nicht so groß. Kann ja auch eine Chance sein, dass wenn man so irgendwie gerade streithalsmäßig ist, dass man dann durch die Gruppe merkt, ja gut, also wenn ich jetzt wieder mit einem neuen Reiz konfrontiert bin, dann juckt es mich gar nicht so arg. Oder streitet man, also nicht streiten, oder
diskutiert man es aus?
Diskutiert man es einfach aus? Das haben wir auch nämlich mal gemacht und das war auch in Ordnung.
Ja, ist die, also ich habe, mir fällt gerade auch noch auf, dass ich glaube, dass wir tatsächlich teilweise sogar weniger Spannungsfelder gehabt hätten, wären wir alleine gewesen, weil man dann auch mal eben ausdiskutieren kann und sich das nicht so weiter mitträgt in die Aktivitäten und in die Tage und man einfach Zeit hatte, das kurz rauszulassen und dann ist auch gut. Das ist echt eine spannende Umfrage, du hast gewonnen. Wir können das machen.
Ja, aber das andere finde ich spannend in den Kommentaren, weil das ist, glaube ich, ein Thema, womit du dich, also womit du viel, viel zu tun hast und dass man so ein bisschen merkt, okay, gibt es da noch andere? Weil
geht's anderen auch so?
Ich kann mir schon vorstellen, dass das ein Phänomen ist. Ne?
Wir wollten eigentlich ja eine Q&A-Folge machen, aber wir hatten so, so viel zu erzählen jetzt nach dem Urlaub und wollten einfach mal so lockerlässig reinstarten und ich habe auch noch keine Story gemacht mit irgendwie Fragen für den Podcast. Deswegen schieben wir das mal auf nächste Woche und machen dann da eine Q&A-Folge, wo wir eure Fragen beantworten zu uns, zum Leben, zu was weiß ich, allem, was ihr so an Fragen habt. Könnt ihr natürlich auch hier in die Kommentare schreiben. Und genau, also nicht traurig sein, nächste Woche kommt die Q&A-Folge.
Jetzt müssen wir hier mal kurz ein bisschen Eigenwärmung einschieben.
Ja, bevor es in den Trostkasten geht und wir endlich mal über Situationships reden, muss ich mal eine Situation mit euch besprechen. Und zwar die Situation, dass wir auf Tour gehen und viel zu wenig Promo dafür machen, weil das ist eigentlich voll das Riesending. Habt ihr es mitgekriegt vielleicht und habt ihr schon Tickets gekauft? Weil ich weiß ja nicht, aber ihr könnt uns live sehen auf der Liebsein-Tour. Das gibt's nur, weil ihr hier zuhört, weil wir die Liebsein-Community sind, die
ETCTs.
Sind herzlich eingeladen und wir reden darüber viel zu wenig.
Schaut mal auf Johannas Insta vorbei. Es gibt ein richtig geiles Video von unserem ersten Auftritt. Ich würde sagen, wer da nicht dabei ist, der verpasst auf jeden Fall was.
Ja, wir haben in München nur noch eine Handvoll Tickets. In Berlin und Köln gibt es noch einige. Und einfach mal ganz kurz, um hier mal nochmal zu sagen, wir kommen nirgendwo anders hin. Also, wenn ihr uns live sehen wollt, dann müsst ihr zu den drei Terminen kommen, weil es ist jetzt bisher keine andere Tour geplant und auch keine anderen Stops. Deswegen, wir werden uns Zeit für euch nehmen. Wir werden versuchen, lustig, aber auch tiefgründig zu sein. Es nicht nur versuchen, sondern es auch schaffen.
Hat in Hamburg gut geklappt. Gerade genau. die Berliner und Berlinerinnen, nehmt euch mal ein Herz.
Ja, ich hab's schon.
Also die anderen Städte ist super, sind wir schon gut zufrieden. Aber die Berliner,
Die und können sich nicht entscheiden.
Können sie nicht entscheiden. Du hast gesagt, was ist hier mit Harry Styles und so. Nein.
Nein.
Wir sind der Act.
Johanna, Sophie und Sebastian.
Sebastian Joscha heiße ich übrigens.
Ich habe schon gesagt, committet euch mal zu random Leuten, wo ihr einmal die Woche Podcast hört. Wer ist Harry Styles? Verdammt nochmal.
Außerdem habt ihr den schon beim Marathon gesehen.
Genau, deswegen kommt lieber zu unserer Tour. Alle Links und Daten gibt's in der Beschreibung der Folge. Euer Trostkasten.
Der Trostkasten ist natürlich auch nicht stillgestanden in der Zwischenzeit. Ihr dürft eure Beziehungsthemen oder Freundschaftsthemen oder Situationship-Themen gerne auch an uns senden und vielleicht thematisieren wir den in einer zukünftigen Folge. Wenn ihr uns was schicken wollt, dann gerne an trostkasten@duichetc.de. Und da hat uns eine Mail erreicht.
Oh, wir haben uns noch keinen Namen überlegt.
Von? Wer hat Situationships viele? Mach doch hier, mach doch irgendjemand von Gilmore Girls. Es ist Herbst.
Ja, aber
wir nehmen Edward und Bella, weil das ist auch Herbst und darüber hast du gerade ein Ding gemacht.
Relationship Reaction. Suki vielleicht.
Wer ist Suki jetzt?
Ja, auch von Gilmore Girls, aber ich weiß nicht, die hat keine Situationships, aber lass uns trotzdem Suki nehmen.
Also Suki schreibt uns, liebe Johanna, lieber Sebastian. Ihr habt vor einiger Zeit erwähnt, ihr hättet gerne mal eine Situationship-Story. So, here I am. Ich habe vor einem Jahr für mehrere Monate eine Situationship mit jemandem, Dexter von 2 an einem Tag, also sie heißt nicht Suki.
Okay.
Dexter von 2 an einem Tag gehabt. Doch wie das eben so ist, wurde es kompliziert. Ich entwickelte Gefühle, er wollte es bei einer offenbar nicht exklusiven Freundschaft plus belassen. Wir haben aber schlicht und einfach zu wenig miteinander kommuniziert. Das merkten wir vor allem, nachdem wir die Situationship beendeten. Denn erst als ich jemand Neuen kennenlernte und aufgrund dessen die F+ beendete, gestand er mir seine Liebe. Doch da war es zu spät.
Nee.
Wir waren beide in Beziehungen. An diesem Punkt möchte ich sagen, dass sein Verhalten teilweise sehr problematisch war, da er mir mehrmals seine Liebe gestand und Annäherungsversuche machte, obwohl er selbst eine Freundin hatte. Und so ging es nun immer wieder hin und her. Mindestens einer von uns war immer in einer exklusiven Beziehung. Und manche Abende gemeinsam fühlten sich moralisch für mich grenzwertig an, da eben ein flirty Vibe zwischen uns ist. Doch wir sagten, wir würden Freunde bleiben, weil wir uns freundschaftlich als Menschen so gut verstanden und er einer meiner engsten Freunden zu dieser Zeit war. Leider funktionierte es aber nicht gut. Normalerweise bin ich wirklich der Meinung, Freundschaft ist auch nach romantischen oder sexuellen Beziehungen möglich. Doch wenn da teilweise noch Gefühle im Spiel sind, ist es wirklich schwierig. Mittlerweile bin ich wieder Single, er noch immer in einer Beziehung. Doch er würde Schritte gehen, die meine moralischen Grenzen überschreiten würden. Obwohl ich Single bin und nur er in einer Beziehung ist, eigentlich sollte es vor allem seine Verantwortung sein, die Grenzen seiner Partnerin zu respektieren. Deshalb zog ich mich zurück, bis wir so gut wie keinen Kontakt mehr hatten. Nun versuchen wir wieder vorsichtig in Kontakt zu treten. Denn wir vermissen unsere Freundschaft. Ihn als Freund zu verlieren, tat mir so viel mehr weh, als ihn als F+ zu verlieren. Ich persönlich kann sagen, dass ich keine Gefühle mehr für ihn habe. Er hingegen schon, würde ich sagen. Was würdet ihr machen? Denkt ihr, es ist sinnvoll, weiterhin zu versuchen, eine Freundschaft aufzubauen, obwohl es immer wieder in moralischen Grenzwertigkeiten endet? Oder denkt ihr, es ist schwierig, eine Freundschaft auf einer Basis aufzubauen, deren Essenz ursprünglich aus reinen Körperlichkeiten bestand? Danke euch und ganz viele Grüße, Emma.
Emma, genau.
Kennst du die beiden, Dexter und Emma?
Du auch. 2 an einem Tag ist diese sehr dramatische Serie. Ich will jetzt nicht spoilern, aber...
Ei, krass, die sich...
Das ist genau die Story.
Das ist voll gut gewählt, die Leute.
Ja.
Wahnsinn, also du lebst einen Film, liebe Emma.
Ja, also...
Aber keinen so guten irgendwie, gell? Also irgendwie blöd, sich zu verpassen.
Ja, aber irgendwie auch die Frage jetzt bei 2 an einem Tag. Ich glaube, es ist die Ausnahme und nicht die Regel, dass... die wirklich füreinander bestimmt sind, mäßig. Also bei 2 an einem Tag ist ja so die Storyline, ja, man verpasst sich immer wieder, aber eigentlich sollte man sich eigentlich finden und vielleicht ist es dann auch der richtige Zeitpunkt, sich irgendwann später im Leben wirklich dann zu finden, aber vielleicht auch nicht. Und irgendwie denkt man die ganze Zeit bei zwei in einem Tag, das ist glaube ich auch so auch eine Serie. Also es gibt auch einen Film davon, aber die kürzlich erschienene Serie ist das, was wir letztens geschaut haben. Ist es auch so, dass man die ganze Zeit denkt, jetzt mein Gott, jetzt kommt doch zusammen, ihr liebt euch doch.
Aber ihr seid
irgendwie nicht bereit und er ist ja dann auch voll der Arsch.
Und zwar auch wegen Kommunikation.
So. Kommunikation und alles, aber ich habe irgendwie in der Szenerie ein bisschen mehr den Vibe. Ich meine, Dexter in der Serie ist auch ein Arsch, aber ich will jetzt nicht sagen, dass unsere Emma, die uns geschrieben hat, dass der Dexter volles Arschloch ist, aber dieses Ding, dass er ihr dann die Liebe gesteht, wenn sie in einer Beziehung ist, da denke ich mir so, sag mal, geht's noch? Also da auch wieder das Thema, was überhaupt viel bei Situationships ist, so, ich kann dich jetzt nicht mehr haben, du bist nicht mehr verfügbar, also habe ich jetzt das Gefühl, ich liebe dich, aber eigentlich ist es keine Liebe, sondern nur fehlender Besitz,
ja,
fehlende
voll.
Möglichkeiten.
Andererseits könnte es aber auch so sein, ihm wird bewusst, dass er das eigentlich schon immer wollte und er kämpft jetzt richtig darum. Also es kann beides sein.
Ja, ich habe im Flugzeug geschaut, he's not that into you. Aha. Also er steht einfach nicht auf dich. Und da ist so ein bisschen dieses so hopelessly romantic, aber auch allgemein Frauen wird viel erzählt, so Männer machen dies und jenes und das heißt eigentlich, dass sie auf dich stehen, aber im Endeffekt ist es rein interpretierte Scheiße, wie zum Beispiel, wenn ein Junge ganz blöd zu dir ist, dann findet er dich eigentlich ganz toll. Oder wenn er dir erst sagt, dass er dich liebt, wenn du mit jemand anderem zusammen bist, dann realisiert er einfach da erst, wie toll er dich wirklich findet. Anstatt so das Offensichtliche, dass er dich nicht mehr haben kann und deswegen irgendwie versucht, wieder an dich ranzukommen.
Das bringt ganz, ganz klar zum Vorschein, wie emotional unfähig manche Männer sind, wenn es um romantische Gefühle geht.
Ja.
Weil, also keine Ahnung, wie es, ich bin ja hier zum Glück seit 10 Jahren glücklich in einer Beziehung und aber keine Ahnung, wie das mir gehen würde, weil man in diesem Hin und Her ist, ne, gegenüber Frauen soll man möglichst emotional sein und dann kommt seine Fußballtruppe oder was auch immer und die sind dann so, ja und, hast du die schon irgendwie, weißt du? Und dann, da ist ja nichts mit Gefühlen, also ich musste ewig lang suchen nach Menschen, Männern, mit denen ich so auf meiner Vibe begegnen kann. Mhm. Also auch mal, oh Mann, schwierig, oh Mann, traurig, oh Mann, diese Emotion. Und ich fühle mich immer noch unglaublich, also ich bin ja immer noch nicht, emotional nicht der allerintelligenteste Mensch. Und das sehe ich da auf jeden Fall raus. Also das ist da, wo er herkommt. Und aber ja, also ist auch schon noch die Zeit, wo wir darüber reden, dass es gar nicht geht eigentlich.
Ja, halt auch dieses gar nicht gehen im Sinne von, wie sie sagt, der aktuellen Freundin dann gegenüber. Dann finde ich auch, ich bin nicht bereit für eine Beziehung mit dir. Hauptsache kurz nach dem Beenden der Situationship dann mit einer anderen in der Beziehung sein, wo ich mich dann auch verarscht fühlen würde, wenn ich Emma wäre. So, aha, mit der Person kannst du jetzt auf einmal in einer Beziehung sein, mit mir aber nicht. Und dann trotzdem mir die Liebe gestehen, obwohl du in einer Beziehung bist, wo ich auch denke, da denkt man dann auch immer, sorry, ich bin irgendwie voll hart dieses Mal, aber da denkt man dann auch immer, man ist die eine Ausnahme, wo man ist halt die Liebe des Lebens des anderen. Und wenn man dann jetzt zum Beispiel mit ihm zusammenkommen würde, darum geht es ja auch gar nicht, sie steht ja nicht mehr, also sie sagt ja, sie liebt ihn nicht mehr. Ich meine jetzt bloß für alle vielleicht, die auch zuhören, die sowas gerade erleben, wo jemand, sie war ja dann später auch Single, und er war in einer Beziehung und hat ihr aber die Liebe gestanden. Und machen wir mal das hypothetische Szenario, dass sie dann sagen würde, ja, ich liebe dich auch, er trennt sich, kommt mit ihr zusammen. Wo ich mir denke, man denkt halt immer, man wäre die brillante Ausnahme, die Frau im Leben des anderen, wo er dann sowas niemals machen würde. Aber ich meine, er
hintergeht
seine aktuelle Freundin. Und warum sollte er es bei einem selbst anders machen? Und man muss auch sich immer ins Gedächtnis rufen, wenn man auf der anderen Seite ist, also die Person, der dann die Liebe gestanden wird, er geht wieder nach Hause und sagt der anderen Person, dass er sie liebt. Also Man muss sich auch das andere Leben vorstellen, wo er dann mit ihr ins Bett geht und das Handy weglegt, wo er gerade mit dir noch gechattet hat, sich dann umdreht und die andere Person auf die Backe küsst und sie von hinten spoont und wir mit reden, der einschläft und aufwacht.
Wir reden über Mono-Beziehungen.
Monogame Beziehungen, ja klar.
Ja, genau.
Das andere, Poly wäre ja was ganz anderes. Ja, kurz, das war jetzt ein kurzer Rant darüber, dass es natürlich gar nicht geht. Und dann muss man sich natürlich auch fragen, ist man mit so einem Mensch gerne befreundet, der sowas anderen Frauen antut, der einem selbst mäßig auch nur auf einer romantischen Ebene oder viel auf einer romantischen Ebene begegnet und freundschaftlich, also für ihn ist es ja gefühlt keine Freundschaft, sagt sie ja selber, macht es überhaupt Sinn, in eine freundschaftliche Richtung zu gehen? Er liebt sie ja scheinbar noch und kann ja auch nicht davon loslassen irgendwie.
Also ich finde es super schwierig, unter den Bedingungen eine intensive Freundschaft zu führen. Ich glaube, wenn man sich mag, also Emma scheint ihn ja auch zu mögen, freundschaftlich, und sonst würde die Mail nicht kommen, will irgendwie die Freundschaft auch. Ich glaube, unter den Bedingungen sollte man sich nicht aus den Augen verlieren, aber vielleicht eher klar machen, dass das Ganze nur mit der neuen Beziehungen zusammen funktionieren. Mhm. Also, dass man sagt, alles klar, ja, ich würde mich gern mit dir treffen, weil ich dich mag, aber bring deine Freundin vielleicht mal mit. Mhm. Und also, dass man ihm klar macht, ich sehe dich als tollen Mensch, aber ich sehe dich auch als in einer Beziehung und ich will auch nicht irgendwas. Und ich glaube, das ist dann, so ist es ein guter Weg, und vielleicht kann man dann irgendwie erarbeiten, dass man früher oder später das gleiche Verständnis hat.
Mhm. Ja, irgendwie so Teil des Lebens des anderen im Allgemeinen, im größeren Kosmos irgendwie zu werden, anstatt nur auf dieser, ja, wir treffen uns jetzt wieder zu zweit, ich weiß ja nicht, wie sie sich sonst so treffen, aber, und es ist wieder so ein, könnte auch eine Date-Situation sein, aber so komplett freundschaftlich im Leben des anderen zu existieren, dann ist für ihn vielleicht auch irgendwann klar, okay, das ist jetzt nichts F-Plus-mäßiges, weil scheinbar kann er ja von dieser Beziehung, die die zwei hatten, egal ob F-Plus oder romantisch, er kann irgendwie nicht davon loslassen, und er schafft irgendwie den Sprung in die Freundschaft nicht, und eigentlich ist es dann schon so, dass sie für sich entscheiden muss, findet sie das, also ist es anstrengend, dieses immer wieder angeflirtet zu werden, mag sie es vielleicht auch ein bisschen, also ich meine, so Flirten macht ja auch Spaß, es ist irgendwie Aufmerksamkeit, man kriegt Liebe von jemandem, und ja, muss man sich da auch so ein bisschen mal selbst reflektieren und denken, weshalb bin ich eigentlich mit der Person befreundet?
Flirte ich vielleicht auch, also keine Ahnung, ist auch schwierig, aber gebe ich da vielleicht irgendwas rein? Was
ja,
auch
sie sagt ja, sie ist nicht so in der moralischen Verantwortung, und das stimmt ja auch.
Ja.
Wenn sie die Freundin kennen würde und viel mit ihr abhängen würde, dann wäre es wieder was anderes. Vielleicht kann sie das auch mal machen, damit sie dann da auch ihre Grenze für sich zieht. Aber wenn sie auch ihre Grenze zum Beispiel mal geäußert haben sollte und er die halt auch übergeht immer wieder, wenn sie sagt, hey, wir sind nur Freunde, und er immer wieder, oh, aber ich liebe dich und bla bla bla, dann ist es halt auch grenzüberschreitend.
Ja, und dann muss man, glaube ich, den Kontakt abbrechen. Wir haben ein paar befreundet, also Freunde von uns, die in einer Beziehung waren, die haben den Absprung nicht geschafft. Also die waren ein Paar und wollten danach Freunde bleiben, aber haben es eben nicht geschafft, nur Freunde zu sein. Und das war super belastend für beide. Mhm. Und das klingt ja hier auch voll emotional aufwendig.
Mhm.
Und nicht, dass das emotional aufwendig per se schlecht wäre oder so, aber wenn da kein Progress drin ist und wenn es dauerhaft nur Belastung ist, dann ist es, glaube ich, nicht das Richtige. Also in dem Bezug, ja, es mega, tut mega weh, eine gute Freundschaft irgendwie dann zurückzulassen, aber ich finde, die kann nur dann existieren, wenn ganz klar ist, dass das nur eine Freundschaft ist.
Na, scheinbar war es ja nie eine richtige, das ist vielleicht auch das Problem, man hat nicht das Fundament der Freundschaft, wie sie sagt, man hat das Fundament einer F+, es war von Anfang an körperlich,
ja,
und es ist schwierig, wenn Gefühle im Spiel sind, zu einer Freundschaft überzugehen. Wir haben auch Leute in unserem Umfeld, da hat es funktioniert, dass man von einer Situationship oder einer auch einer Partnerschaft zurück in eine Freundschaft geht. Da muss aber ganz klar keiner von beiden mehr Gefühle haben. Mhm. Und ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die das schaffen, auch nach einer ganz tollen Partnerschaft irgendwie für immer beste Freunde zu bleiben, weil man kennt sich ja auch auf einer ganz, ganz intensiven Ebene. Aber ja, es ist schwierig und man muss vielleicht...
Ich finde, man muss sich da fragen, was ist das jetzt, was man miteinander hat? Ist es eine Freundschaft oder ist es was, was man als Freundschaft benennt, weil man sich irgendwie eng ist und miteinander reden kann, was aber eigentlich basiert auf mehr als Freundschaft, also auf irgendwie Romantik und Flirten. Also ja, ich weiß jetzt nicht, wie das bei uns, wenn wir jetzt nicht mehr zusammen wären, wie das aussehen würde, ob halt das Verständnis und das die Knowledge, die wir übereinander haben, ob das halt, ob ich das freundschaftlich sehen kann.
Mhm.
Weißt du, wie ich meine? Also für mich sind es zwei Schienen irgendwie.
Es könnte auch, man könnte es aber auch so sehen, dass in einer Partnerschaft Freundschaft immer ein großer Teil ist
ja.
und in einer Situationship vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Es kommt natürlich wahrscheinlich auf die Situationship und auch auf die Partnerschaft an.
Ja gut, sie hatte ja Gefühle. Also bei ihr war es wahrscheinlich sogar mehr als eine Situationship.
Ja, Situationship kann man, glaube ich, auch Gefühle haben. Bloß man sagt halt nicht, man ist zusammen. Das ist also allgemein die erste... Der ganze erste Block, wo sie so sagt, sie wollte, er wollte nicht, dann wollte er plötzlich, als sie dann beendet hat und so, das hätte ich gern noch detaillierter gehabt. Genau so, die Situation, befindet sich vielleicht jemand genau in dieser Situation, wo es gerade darum geht, bleibt man in dieser Situationship oder bricht man für sich ab? Hier ist ja schon mäßig die Lösung, sie hat ja die Lösung. Sie hat für sich... Sie hat keine Gefühle mehr. Es ist unglaublich schwer, diese Freundschaft aufzubauen, weil er irgendwie an der romantischen Sache hängt.
Aber sie will sie. Das macht es schwierig. Sie will die Freundschaft. Und da würde ich halt sagen, ja, ich würde sagen, es lohnt sich, nochmal irgendwie einen Versuch zu starten für die Freundschaft, aber halt dann vielleicht über auch die Freundin von ihm jetzt.
Mhm.
Also, dass klar ist, ja, ich sehe dich und ich mag dich, aber halt als Freund und damit er das auch checkt, ist seine Freundin dabei.
Und dann gibt's halt, ja, ist auf jeden Fall eine gute Idee und dann gibt's halt immer noch diese romantische Filmebene, wo man sagt, ja, also ein hopeless Romantik-Mensch würde jetzt sagen, komm, ihr seid füreinander bestimmt, irgendwann kommt ihr noch zusammen.
Ja, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt.
Aber ich glaube, die allermeisten Fälle, in denen das so ist, da ist es einfach so, dass irgendwie jemand nicht loslassen kann von dieser Idee. Und die waren ja auch noch nie wirklich zusammen.
Ja.
Und man weiß ja dann auch nicht, wie es wäre, wenn sie zusammen wären, ob er dann das Interesse verlieren würde, weil es ist natürlich auch super spannend, jemanden nicht über Jahre oder Monate oder wie auch immer nicht in Anführungsstrichen haben zu können. Also so blöd es klingt, aber er versucht es ja immer wieder und sie ist ja scheinbar unerreichbar für ihn. Sie war mal erreichbar, er hat es verkackt. Und seitdem schwebt er in dieser Vorstellung, was hätte sein können mit ihr. Und das ist natürlich spannend, das ist aufregend.
In Filmen gibt es dann aber auch immer diese Momente, wo dann dieses Gespräch stattfindet, wo gesagt wird, es geht einfach nicht mit uns beiden. Du musst das muss dir klar werden.
Wir passen einfach nicht zusammen.
Und du hast eine Freundin.
Und die ist toll.
Und genau.
Und dann gibt's und dann auf einmal küssen die sich. Genau.
Nein,
und
dann, nein.
Hä?
Hör mal auf, mach jetzt nicht wieder die.
Ja, aber das ist ein Film.
Und dann gehen
so
die auseinander und beide laufen so nachdenklich
dann
durch die Gassen.
Dann kommt drauf an, was für ein Film.
Und dann ist alles gut und die sind
aber
Freunde.
Aber ich liebe dich schon immer. Ja, ich liebe dich auch, Dexter, aber wir haben es noch nie hingekriegt.
You wish, ey, you wish.
Nein, also
okay, und jetzt nochmal ganz allgemein. Oder ja, sag du es mal.
Emma.
Also,
ich glaube, du hast dir die Emma, ich glaube, du hast dir die Fragen auch schon so ein bisschen selbst beantwortet. Ich danke dir trotzdem ganz arg für diese schon dramatische Story. Und ich muss ja sagen, also so dramatische, coole Situationship-Story, weil genau danach haben wir
da
gefragt.
Da liegt der Spice.
Ja,
aber du willst
sowas.
Es jetzt hier so abmoderieren, dabei habe ich noch eine Frage.
Ja.
Ganz allgemein, denkt ihr, es ist sinnvoll, weiterhin zu versuchen, eine Freundschaft aufzubauen nach sowas? obwohl es immer wieder in moralischen Grenzwertigkeiten endet? Oder denkt ihr, es ist schwierig, eine Freundschaft auf einer Basis aufzubauen, deren Essenz ursprünglich aus rein Körperlichkeiten bestand?
Das hatten wir ja jetzt schon.
Ja, aber nochmal zusammengefasst in einem Satz, welche Position hast du?
Ist schwierig und so wie es bisher wirkt, kann er das nicht. Und daher würde ich mich dann distanzieren.
Nicht auf den Fall, ganz allgemein.
Allgemein würde ich sagen, es funktioniert. Es kommt auf das Individuum, auf die individuelle Situation an. Und man muss ja auch keine beste Freunde werden. Man kann sich ja auch hin und wieder updaten übers Leben und mal treffen. Aber man muss ja jetzt keine intensive Freundschaft mit jemand führen, der eigentlich noch Liebe für einen hat.
Ja.
Also romantische Liebe. Und dann funktioniert auch eine Freundschaft nicht, würde ich sagen. Wenn jemand noch romantische Gefühle hat.
Okay.
Du?
Ich würde das Gleiche sagen. Also,
super.
Ich würde sagen, grundsätzlich stehe ich dem eher kritisch gegenüber. Also ich glaube, das funktioniert in den seltensten Fällen. Und zwar deshalb, weil immer eine Person mindestens noch im Kopf hat, was mal war. Und das muss für mich vorbei sein, dass das Neue funktionieren kann. Ansonsten sehr schwierig und ich würde es wahrscheinlich, ansonsten würde ich eher, wenn ich Zweifel daran hätte, würde ich wahrscheinlich eher weggehen.
Wir haben, glaube ich, auch eine Folge über FreundInnen sein mit Ex-Personen. Da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Da hatten wir, glaube ich, auch unterschiedliche Meinungen. Und ja, vielen lieben Dank fürs offene Teilen. Der Podcast ist nur so gut wegen euren Geschichten.
Deswegen keep it flowing, schickt uns die
Goals,
Sachen.
Bitte.
Auch Couple Goals, genau, gleiche E-Mail.
An trostkasten@durchetc.de. Jetzt, wir haben die erste Folge nach dem Urlaub geschafft.
Ja.
Wahnsinn. Bewertet diesen Podcast, wenn ihr mögt. Es kommt bald etwas. Ich glaube, das wird einige von euch freuen. Wir sagen noch nicht was, so richtig Influencer-Style. Wir haben ein Projekt, das kommt. Es ist nicht die Tour, die könnt ihr jetzt schon in der Folgenbeschreibung,
ich weiß,
da könnt
schon
ihr hinkommen. Wir machen was Podcast-mäßiges, was bald kommt, was, glaube ich, auch viele von euch cool finden, was gerade viele andere Podcasts auch machen und wo wir mehr Leute von euch vielleicht auch erreichen können. Und bis dahin, bewertet auf jeden Fall, folgt unserem Podcast.
Schreibt Kommentare, stimmt ab, ne?
Genau.
Ihr wisst, wie es läuft.
Da helft ihr uns ganz, ganz arg mit. Das ist unser täglich Brot. Und noch ganz kurz zu eurer Umfrage von letzter Woche. Nicht letzte Woche, sondern drei Wochen her. Es ging um Haushaltsaufgaben und eine Person hat noch geschrieben, weil wir hatten Waschen, Bad, Klo putzen, Staubsaugen, Küche putzen, sonstiges. Hass-Haushaltsaufgabe war von euch auf jeden Fall Bad, Klo putzen oder Staubsaugen, Wischen. Küche putzen fanden auch viele scheiße, waschen ging sogar und es haben aber noch Leute geschrieben.
Küche putzen wahrscheinlich haben wir vor vier Wochen oder in der letzten Folge auch was gesagt, wahrscheinlich was anderes als jetzt. Gerade finde ich Küche putzen am bescheuertsten, weil man das die ganze Zeit wieder und wieder und wieder machen muss.
Das ist dauerhaft.
Alles andere finde ich in Ordnung.
Leute haben auch noch geschrieben, was sie richtig scheiße finden, ist Müll rausbringen.
Fühl dich nicht, finde ich voll in Ordnung.
Ja, dann mach das mal öfter bitte.
Hä, das ist voll in Ordnung. Außer deinen Scheiß. Hier kommen, Johanna kriegt so viele Pakete.
Ja, Papier.
Und ja, ich muss das immer, mach das mal selber weg. Das ist dein Müll.
Wo weg?
Wie weg? Ja, da, wo der Müll hinkommt. Weißt du nicht, wo der Müll hinkommt?
Ja, doch.
Okay, wir diskutieren das jetzt gleich in Ruhe aus. Ne?
Und dann
wenn Leute zuhören, ihr wisst, haben wir drüber gesprochen. Deswegen sage ich, grüß dich.
Grüße.
Lasst uns lieb zueinander sein.
Tschüss, bis nächste Woche.
Bye, ihr Lieben.
Du?
Ich?
Nee, das ist ja beides mal du.
Aber wenn ich jetzt du...
Ich? Nee.
Du, ich, etc.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden, von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.